ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Bürgeruniversität. Zu Gast Professor Dr. Norbert Lammert zum Thema Beliebtheit der Demokratie.
Ich will beginnen mit dem Hinweis, dass die Kritik am Parlamentarismus ziemlich genauso alt ist wie der Parlamentarismus selbst. Neu ist das alles nicht. Sie war zu den historischen Anfängen nicht weniger heftig als heute mit Blick auf seine aktuellen Erscheinungsformen. Und der deutsche Antiparteien-Effekt ist geradezu legendär. Populär sind Parteien nie gewesen. Es gibt überhaupt, nach meiner Beobachtung, mit Blick auf politische Institutionen vermutlich keine zweiten, die wie die Parteien einen so lausigen Ruf haben und eine so überragende Bedeutung. Oder andersrum formuliert, sowohl die Bedeutung wie die Leistungsfähigkeit der Parteien sind ungleich höher als ihr Ansehen. Warum das so ist, wäre schon wieder ein schönes Thema für einen eigenen Vortrag, den ich nicht halte. Aber es ist vielleicht schon eine der etwas thesenartig zugespitzten Beobachtungen, die ich Ihnen gerne mit Blick auf das Generalthema vermitteln möchte. Ich will zur Illustrierung meines Hinweises, dass die Parlamentarismuskritik ganz sicher nicht neu ist, wenigstens eine fundierte Stimme zitieren, die aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts stammt, also aus einer Zeit, als der Nachkriegsparlamentarismus in Deutschland oder anders formuliert, der zweite Anlauf in Deutschland, Parlamentarismus zu etablieren, 20 Jahre alt geworden war. Und damit just aus einer Zeit, in der wir zum ersten Mal sowohl in der Öffentlichkeit wie in der Wissenschaft eine ausgeprägte Systemkritik erlebt haben, die besonders gerne mit dem wiederum verallgemeinernden Schlagwort 68er verbunden wird. Und genau aus dieser Zeit stammt eine bemerkenswerte Beschreibung der Verhältnisse von dem hoch angesehenen Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel, der sowohl in Deutschland wie in den Vereinigten Staaten über Jahrzehnte gelehrt hat und der damals in einem später viel zitierten Aufsatz geschrieben hat, das kritikbedürftigste Element des Bonner Parlamentarismus sei die landläufige Kritik, die an ihm geübt werde. Zitat: Diese Kritik ist reaktionär und schizophren. Sie sehnt sich heimlich nach einer starken Regierung und bekennt sich öffentlich zu der Herrschaft eines allmächtigen Parlaments. Sie beschimpft den Abgeordneten, wenn es zu einer Regierungskrise kommt, und verhöhnt ihn, wenn er getreulich die Fraktionsparole verfolgt. Sie verkennt die notwendigerweise repräsentative Natur jeden funktionierenden Parlamentarismus und verfälscht seinen Charakter, indem sie ihn plebiszitär zu interpretieren versucht. Ende des Zitats. Wenn Ernst Fraenkel nicht seit Jahren tot wäre, wäre dieses Zitat auch als ein Zitat aus einer scheinbar zeitgenössischen Publikation mühelos durchgegangen, schon gar was das Spannungsverhältnis von Repräsentativität und plebiszitären Erwartungen angeht. Ein weiteres Thema, was ich für die übernächste Bürgeruniversität dringend empfehlen möchte und was ich wiederum heute Abend allenfalls mit Randbemerkungen ansprechen kann. Ich will, obwohl oder weil es keineswegs nur mit Parlamenten und Parteien zu tun hat, einen Aspekt ansprechen, bei dem ich nicht sicher bin, ob er ohne Ankündigung auch Gegenstand der Diskussion würde, von dem ich glaube, dass er von vielen Faktoren, die Einfluss auf Ansehen und Reputation von Institutionen und Organisationen haben, der vielleicht wichtigste einzelne Faktor ist. Das, was man zum Funktionieren einer demokratischen, modernen Gesellschaft am dringendsten braucht, droht zunehmend verloren zu gehen, nämlich Vertrauen. Das ist eine Kategorie, die in unserer Verfassung nicht vorkommt, die auch keine einklagbare Voraussetzung für Wähler oder Gewählte ist, die aber dennoch oder gerade deshalb möglicherweise der wichtigste einzelne Aspekt ist, der darüber entscheidet, ob Institutionen in der Art und Weise, in der sie arbeiten, akzeptiert werden oder gar wertgeschätzt werden. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Politik und es gilt nicht nur für Politiker, es gilt für Unternehmer, es gilt für Banker, es gilt für Sportler, es gilt für Vereins- und Verbandsvertreter im weitesten Sinne, es betrifft die Medien und es macht auch nicht vor den Kirchen Halt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, bei der Einsortierung des Problems sich klarzumachen, dass wir hier über ein Problem reden, das im schönsten Wortsinn ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Vertrauensverlust. Und ich weiß nicht, ob Ihnen spontan eine Institution einfällt, mir jedenfalls nicht, von der Sie den sicheren Eindruck haben, bei der ist das Vertrauen nach wie vor völlig unerschüttert. Mir fällt keine ein. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Das macht das Problem übrigens keineswegs geringer. Im Gegenteil, es spitzt es weiter zu. Und mich tröstet übrigens der Umstand auch überhaupt nicht, dass der Reputationsverlust von Gewerkschaftern oder von Bischöfen, um zwei ganz andere Professionen zu nennen, nicht weniger auffällig ist als der Reputationsverlust von Politikern. Aber umgekehrt werden Sie mir hoffentlich folgen, dass es einigermaßen erstaunlich wäre, wenn bei einem allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Vertrauensverlust ausgerechnet nur die Politik von dieser Entwicklung verschont geblieben wäre. Ist sie offenkundig nicht. Ich empfehle uns dringend, dieses aus meiner Sicht zentrale Phänomen so ernst zu nehmen, wie es tatsächlich ist. Immer häufiger werden Erwartungen enttäuscht und das Vertrauen jedenfalls nicht bestätigt, das gerade mit der Übernahme prominenter Aufgaben diesseits und jenseits der Politik verbunden wird. Ich empfehle uns auch deswegen, diesen Sachverhalt möglichst ernst zu nehmen, weil es sich ja eben nicht um eine Momentaufnahme handelt. So nach dem Motto, bis vor ein paar Wochen war das alles in Ordnung und dann wird das auch nicht so dramatisch sein, in ein paar Wochen ruckelt sich das auch alles wieder ein. Wir haben hier eben nicht mit einer Momentaufnahme zu tun, nicht mit einer Schlechtwetterfront, sondern wenn überhaupt mit einem schleichenden Klimawandel. Der generell das Verhältnis der Bürger in und zu ihrer Gesellschaft und schon gar zu ihrem Staat und ihren staatlichen Institutionen verändert. Dass Demokratien ausbluten oder erodieren können, wissen wir Deutsche seit dem Scheitern der Weimarer Republik hoffentlich besser als andere. Und seit der grandiosen friedlichen Revolution in der DDR und in den mittel- und osteuropäischen Staaten 1989-90 wissen wir auch ein bisschen besser, weil es nun auch schon wieder 20 Jahre her ist, dass eine Demokratie im Normalzustand weniger Leidenschaften erzeugt als eine Diktatur im Ausnahmezustand. Dennoch wird hoffentlich niemand auf die Idee kommen, den Ausnahmezustand zum Dauerzustand machen zu wollen, um die Leidenschaften auf Dauer setzen zu können, die sich in Ausnahmezuständen leichter aktivieren lassen. Unsere gemeinsame Aufgabe, mit unserem meine ich Ihre und meine, unsere gemeinsame Aufgabe lautet folglich: Wie kann man eine Demokratie im Normalzustand nicht nur funktionstüchtig, sondern vital, attraktiv, lebendig, glaubwürdig, vertrauenswürdig machen? Und das können die Wähler nicht alleine, aber die Gewählten noch weniger alleine, sondern das hängt von genau der Beziehung ab, die die einen zu den anderen aufbauen und auch zuzulassen bereit sind. Die nächste knappe Anmerkung, die ich machen möchte, betrifft das doch erkennbare Gefälle zwischen dem Ansehen der Demokratie als Staatsform und dem Ansehen demokratischer Institutionen beziehungsweise der Akzeptanz konkreter politischer Entscheidungen oder auch der Akzeptanz konkreter politischer Amtsinhaber. Wir haben nach wie vor, übrigens auch nach jüngeren Untersuchungen, doch ein beachtliches und beruhigend hohes Niveau an Akzeptanz und Präferenz der Demokratie als Staatsform, weil sich im Zweifelsfall auch der nicht politisch sonderlich engagierte Staatsbürger bei allem Unbehagen oder aller Kritik, was er gegenüber einzelnen Entscheidungen empfinden mag, nun nach den stattgefundenen historischen und aktuellen Erfahrungen des Scheiterns alternativer Regime nur schwer vorstellen will, dass es mit anderen Systemen von vornherein besser bestellt sei. Die Akzeptanz der Demokratie ist folgerichtig hoch, aber sie ist verbunden mit einer ausgeprägten kritischen Einstellung zu den politischen Institutionen, auch und gerade den Institutionen, die dieses demokratische System tragen. Das gilt für Parteien, das gilt für Parlamente, das gilt für Regierungen. Im Übrigen auch nur als knapper aktueller Hinweis, auch der gerade neu ins Amt gewählte Bundespräsident macht die Erfahrung, dass der seinen Schreibtisch noch nicht ganz aufgebaut hat und schon Gegenstand einer beachtlichen, dauerhaften, intensiven, kritischen Beobachtung ist. Und dass ausgerechnet eine bürgerliche Zeitung mit hohem Verbreitungsgrad die zweifellos zulässige Kampagne zugunsten eines anderen Kandidaten auch nach stattgefundener, zweifellos demokratischer Wahlentscheidung fröhlich fortsetzt. Kritik, meine Damen und Herren, das wird Sie nun sicher nicht überraschen, ist nicht nur erlaubt, sie ist auch notwendig, auch wenn nicht jede Kritik berechtigt und in Art und Umfang überzeugend ausfallen muss. Je genauer man übrigens sich mit politischen Entscheidungen und deren öffentlicher Akzeptanz auseinandersetzt, desto weniger wird man übersehen können, dass die konkreten Erwartungen an Regierungen und Parlamente sich nicht selten wechselseitig ausschließen. Weil das, was die einen für absolut dringlich halten, die anderen mit der gleichen Heftigkeit für unzumutbar erklären und umgekehrt. Und glaubt in diesem Saal irgendeiner, wir würden in Deutschland noch eine Startbahn an irgendeinem deutschen Flughafen bauen? Oder ein Kraftwerk? Oder eine Müllentsorgungsanlage? Oder eine Endlagerstätte für nukleare Brennstoffe? Wenn wir uns auf das Prinzip verständigen, dass anstelle eines Parlamentarismus im Parteienstaat eine spät wach gewordene Volksseele, deren Interesse am Projekt in dem Augenblick sichtbar entstanden ist, als die Beratungen abgeschlossen waren und die Bagger aufgefahren sind, die Entscheidung an sich zieht. Kann es auch noch anders formulieren. Und so habe ich es am vergangenen Freitag in Leipzig getan, als ich im Rahmen einer inzwischen schönen Tradition am 9. Oktober, dem Tag der berühmten Montagsdemonstrationen, jeweils einen Repräsentanten der deutschen Verfassungsinstitution in die Nikolaikirche einzuladen, um eine Rede zur Demokratie zu halten. Ich empfehle allen Regierungen in diesem Lande ausdrücklich, Großprojekte wie Bahnhofsneubauten, Eisenbahntrassen, Flughafenbauten oder Kernkraftwerke nicht für einen besonders geeigneten Anlass zu halten, den Nachweis zu führen, dass die Regierung stärker sei als das Volk. Am Ende ist nämlich das Volk stärker als jede Regierung. Aber ich empfehle mit der gleichen Ernsthaftigkeit allen Demonstranten, die gleichen Großprojekte nicht für den geeigneten Anlass für Kraftproben mit dem Rechtsstaat zu halten. Denn er ist der Garant der Grundrechte, zu denen das Demonstrationsrecht gehört. Und die einen wie die anderen müssen sich mit der Frage beschäftigen, was sie eigentlich veranstalten, wenn sie hier in aufgewallten Leidenschaften Kraftproben organisieren. Streit muss im Übrigen sein. Niemand wird hoffentlich das, was ich bisher gesagt habe, für einen Appell gehalten haben, Streit zu unterlassen. Im Gegenteil. Die Demokratie ist kein Verfahren zur Vermeidung von Streit, sondern die Demokratie, schon gar die parlamentarische Demokratie, ist das beste bislang uns bekannte Verfahren, um unvermeidlichen Streit in einer für alle kalkulierbaren Weise fair und verbindlich auszutragen. Fair heißt, dass sich alle an Regeln halten müssen, die für alle gelten. Und verbindlich heißt, dass demokratisch zustande gekommenen Entscheidungen gelten, solange nicht neue demokratische Mehrheiten anderes beschließen. Vorletzte Bemerkung. Es gibt einen zwar ganz interessanten, aber eher müßigen Streit in der Publizistik, auch in der Wissenschaft, ob wir mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre eher mit einem Bedeutungsverlust oder vielleicht sogar mit einem Bedeutungsgewinn von Parlamenten im Kontext der Verfassungsorgane zu tun haben. Für beides könnte ich jetzt sehr prominente Stimmen zitieren, sowohl aus der Spitze der deutschen Rechtsprechung bis zu den prominentesten Repräsentanten der Wissenschaft und der Medien. Wie vieles im Leben ist das eine Frage der Betrachtungsperspektiven und des jeweiligen Gegenstandes, an dem man die eigene Beobachtung verifizieren will. Mit Blick auf Krisen, die wir in letzter Zeit ja eher reichlich erlebt haben, schon gar die dramatische Finanzkrise der letzten Jahre, liegt es in der Natur der Sache, dass die handelnden Akteure in Krisensituationen immer die Vertreter der Exekutive und nicht die der Parlamente sein können. Alles andere ist auch eine ziemlich absurde Vorstellung. Wenn in irgendeiner Gemeinde welche größere Katastrophe auch immer ausbricht, ist die vernünftigste Vorgehensweise nicht das unverzügliche Zusammentreten des Gemeinderates mit besorgnistriefenden Erklärungen der Vorsitzenden aller Fraktionen, dass es sich erstens um ein dramatisches Ereignis handele und zweitens jetzt dringend was passieren müsse und der natürlich absehbaren Aufforderung an Dritte, dass die das gefälligst tun. Sondern die Erwartung aller Beteiligten ist, dass in einer solchen Situation die handeln, die eine Legitimation zum Handeln haben. Wobei wiederum der Spielraum dessen, was Gegenstand ihrer Handlungslegitimation ist, von Parlamenten bestimmt wird. Und das gilt für den Bürgermeister oder Oberbürgermeister einer Kommune oder den Landrat eines Landkreises in genau der gleichen Weise wie für den Kanzler oder die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Aber wenn, wie das vor 2 Jahren der Fall war, nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers in New York, die internationalen Finanzmärkte zu kollabieren drohen und dann vom Börsenschluss am Freitagnachmittag zur Börsenöffnung am Montagmorgen weniger als 48 Stunden zur Verfügung stehen, um was zu tun, dann können nicht die Parlamente weltweit zusammentreten, um rhetorisch hoffentlich rundum gelungene, aber folgenlose Appelle in die Landschaft zu setzen. Sondern da müssen die Gewählten, in diesem Falle sogar auch die Nicht-Gewählten, sondern durch andere Mechanismen ins Amt gekommenen Regierungsvertreter der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, sich in kürzester Zeit darauf verständigen, dass sie was tun. Und die Frage, was sie tun können, hängt dann wiederum von den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen ab, die Parlamente setzen. Ich möchte im Übrigen die Medienlandschaft und im Übrigen die öffentliche Resonanz gar nicht testen, die dann entstanden wäre, wenn die Parlamente dieser Welt, beispielsweise der Bundestag, sich in einer solchen Situation in voller Größe aufgebaut hätten, um mit aller Zeit der Welt die Fragestellungen zu besichtigen, die aber innerhalb von wenigen Stunden zu einer Antwort zu bringen waren, um ihre Bedeutung zu demonstrieren. Umgekehrt gilt, dass nichts von dem, was dann damals bei dieser berühmten Konferenz sonntagsmorgens in Paris vereinbart wurde, Realität hätte werden können, Wenn nicht, so wir denn über Demokratien reden, was in Deutschland inzwischen glücklicherweise der Fall ist, die Parlamente tatsächlich die Ermächtigungen erteilt hätten, die Regierungen brauchen, um mal eben Verpflichtungen in einer Größenordnung von 480 Milliarden Euro einzugehen. Das ist die zweimalige Größenordnung unseres Bundesetats. Eine solche Verpflichtung kann kein Regierungschef in Deutschland eingehen, ohne dass ein Parlament dazu seine Zustimmung erklärt. Insofern ist das mit dem Bedeutungszuwachs oder dem Bedeutungsverlust sehr relativ, je nachdem, von welcher Seite des gleichen Problems man diese Fragestellung betrachtet. Allerletzte Bemerkung für heute. Politik kann immer nur so gut sein, wie die Leute, die sich für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Buhrufe von der Tribüne sind zulässig, aber in aller Regel kein Beitrag zur Problemlösung. Das gilt im Übrigen für Fußballspiele wie für politische Entscheidungsprozesse. Übrigens haben Fußball und Politik auch gemeinsam, dass sich 80 Millionen Bundesbürger für Experten halten. Und jeder spätestens hinterher genau weiß, wie es natürlich ganz anders hätte sein müssen. Nun meine ich mit diesem Hinweis nicht, dass gefälligst alle und alle in gleicher Weise sich nicht nur für Politik interessieren, sondern auch politisch engagieren müssten. Aber jeder, der sich nicht engagiert, weil er sich für die Politik für zu gut hält, muss wissen, dass er sie damit den anderen überlässt, die er für schlechter hält als sich selbst. Und deswegen ist die bewusste, fahrlässige oder jedenfalls stattfindende Entscheidung, sich nicht zu engagieren, zwar nicht die Disqualifikation als Staatsbürger, das Wahlrecht bleibt trotzdem erhalten, aber es ist schon eine hoffentlich wahrgenommene Einschränkung der Plausibilität der eigenen Einwände, mit denen man denen gegenübertritt, die dieses Engagement aufbringen. Das muss im Übrigen nicht alleine in Parteien erfolgen. Es gibt eine Fülle anderer Möglichkeiten, auch und gerade in gesellschaftlichen Bereichen, von denen man den Eindruck haben kann, dass sie nicht die gebotene allgemeine öffentliche Aufmerksamkeit finden, sodass auch diejenigen, die aus Gründen, die ich sofort respektieren würden, sich alles vorstellen können, nur nicht ein Engagement in Parteien, damit immer noch keine hinreichende Begründung haben, sich überhaupt nicht zu engagieren. Wenn es jedenfalls ein System gibt, das nicht nur mit der Akzeptanz und der Toleranz seiner Bürger steht und fällt, sondern mit ihrem Engagement, dann ist es die Demokratie. Die erste deutsche Demokratie ist nicht an ihrem mangelhaften Verfassungstext gescheitert. Die Weimarer Verfassung liest sich ähnlich eindrucksvoll wie das Grundgesetz. Gescheitert ist sie am mangelhaften Engagement der Demokraten. Und das, was dann danach kam, ist so exemplarisch entsetzlich, dass ich mir schon gelegentlich wünschen würde, dass das, was wir nun seit 60 Jahren in Deutschland als sicher unvollkommene, aber sehr vorzeigbare, stabile, funktionierende parlamentarische Demokratie in Deutschland haben, im eigenen Land auch nur ein Bruchteil der Anerkennung fände, die das gleiche System im Ausland genießt. Die Reputation der gleichen deutschen Demokratie im Ausland ist geradezu atemberaubend. Ich muss jedem zweiten Staatsgast in Berlin erklären, warum nach meiner Meinung sich das bundesdeutsche Politikmodell nicht als Modell für deren eigene Reformüberlegung eignet. Weil die alle glauben, die Deutschen machen so, wie man es eigentlich machen müsste. Wir alle wissen, wir machen es eben nicht so, wie man es wirklich machen müsste, sondern eigentlich müsste man es noch anders machen. Aber hoffentlich in den Regeln, die wir dafür entwickelt haben, einschließlich der Möglichkeit, die fortzuentwickeln und wo es nötig ist, zu verändern.
ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.